Radio Ginseng, der Bücherstapel mit Lutz Engelmann.
Ich werde Ihnen in der Sendung Bücherstapel heute 4 Romane vorstellen, die sich allesamt mit Fluch und Segen von künstlicher Intelligenz beschäftigen. Anlass ist, dass ich gerade den 2023 bei Kiepenheuer und Witsch erschienenen Roman Avery von Dave Eggers gelesen habe. Wir beginnen aber mit dem Vorläufer von Avery, dem Roman Der Zirkel. Der amerikanische Schriftsteller Dave Eggers hat seinen Bestseller 2013 geschrieben. 2014 erschien das Buch bei Kiepenheuer und Witsch in deutscher Übersetzung. Es gibt auch eine Verfilmung mit Emma Watson und Tom Hanks, die 2017 in die Kinos gekommen ist. Der Zirkel ist eine mächtige, fiktive Internetfirma, die ein Zusammenschluss von Facebook, Twitter, Google und weiteren Firmen nachempfunden ist. Der Zirkel erzeugt weltweit durch umfassende Transparenz und Überwachung zunehmend soziale Kontrolle. Beschrieben wird der Weg der College-Absolventin Mae Holland, die von ihrer Freundin Annie in die Firma geholt wird. Annie ist eine der 40 einflussreichsten Personen des Zirkels. Mae beginnt bei der Kundenbetreuung des Unternehmens. Seitenlang wird beschrieben, wie sie ihre eigene Bewertung im Umgang mit den Kunden und ihren Mitarbeitern durch eine entsprechende Kommunikation maximieren möchte. Das ist real Satire pur, wenn auch für den Leser ermüdend. Mae steigt schnell auf. Ihr gefällt es bei der Firma, da sie Zugang zu erstklassiger Technik, eigenen Wohnheimen, Fitnessstudios oder Gesundheitsvorsorge hat, die selbst ihrem Vater zugutekommt, der an Multipler Sklerose erkrankt ist. Er wird in Mays Krankenversicherung beim Zirkel aufgenommen. Im Gegenzug wird die Wohnung von Mays Eltern mit Kameras ausgestattet. Der Zirkel hat die Technologie SeaChange entwickelt, leichte, tragbare Kameras, die mit minimalem Aufwand Videos in Echtzeit übertragen. Die Kameras werden zum Beispiel von Politikern rund um die Uhr getragen, die gerne transparent sein möchten und damit der Öffentlichkeit erlauben, jederzeit zu sehen, was sie tun. Auch Mae beschließt, eine SeaChange-Kamera am Körper zu tragen und somit transparent zu werden. Dadurch spielt sie eine immer wichtiger werdende Rolle in der Firma. Auch mit öffentlichen Aussagen wie Geheimnisse sind Lügen, Teilen ist Heilen und alles Private ist Diebstahl. Eigene Zweifel an ihrem Tun nehmen ab. Selbst als ihre Eltern beim Sex gefilmt werden oder ihr Ex-Freund Mercer sie öffentlich beschämt, ruft das bei ihr nur Ärger hervor. Als sie live ein neues Programm demonstriert, womit man binnen Minuten flüchtige Kriminelle fassen kann, nutzt sie dieses auch, um Mercer zu finden. Der versucht, der Videoverfolgung mittels Drohnen zu entfliehen und begeht Selbstmord durch einen absichtlichen Sturz von einer Brücke. In der Zwischenzeit wird Annie auf Mays Erfolg neidisch und meldet sich freiwillig als erste Testperson für Past Perfect, um ihren Status innerhalb des Unternehmens aufzubessern. Past Perfect ermittelt mit Hilfe aller online zur Verfügung stehenden Informationen eine komplette Historie von Annies Familie. Dabei kommt ans Tageslicht, dass Annies Vorfahren Sklavenhalter waren. Die psychische Belastung Annies wird aufgrund dieser Enthüllung so groß, dass sie ins Koma fällt. Der Circle wird von den sogenannten drei weisen Männern geführt. Einer davon ist der ursprüngliche Erfinder und Gründer des Circles, Tai Gospodinov. Der teilt May seine Sorge mit, dass schon bald ein totalitäres Regime ohne Privatsphäre entsteht. Er bittet sie, ihm bei der Zerstörung des Zirkels zu helfen. Was wird May tun? Dave Eggers ist mit Avery oder Endlich ein Gefühl von Ordnung oder Die letzten Tage des freien Willens oder Grenzenlose Auswahl zerstört die Welt. Eine düstere, aber gleichzeitig komische Fortsetzung von The Circle gelungen. Avery ist ein Monopol, welches aus dem Circle, also der größten Suchmaschine gepaart, mit dem größten Social-Media-Anbieter der Welt, durch eine Fusion mit dem erfolgreichsten Online-Versandhaus entstanden ist. Dieser Zusammenschluss von Google und Facebook sowie Amazon, im Buch nur als Dschungel bezeichnet, hat längst die Weltherrschaft erreicht. An der Spitze dieser gefährlichen Firma steht die aus dem Roman Der Circle bekannte May Holland und ein Rat aus 40 Mitarbeitern, die auch manchmal die 40er-Bande genannt wird. Die ehemalige Försterin und Technikskeptikerin Delaney Wells steigt bei Avery ein, um die Firma von innen zu zerstören. Bei der Suche nach Schwachstellen von Avery hilft ihr Kollege Wes Kavekian. Beide hoffen, die Menschheit von der allumfassenden Überwachung, der emoji-gesteuerten Infantilisierung und pervertierten Selbstoptimierung zu befreien. Dazu denken sie sich immer neue Überwachungs-Apps aus und schieben ihre Ideen meist anderen Everyones, so nennen sich die Mitarbeiter von Avery, unter, die diese Ideen sofort aufgreifen und weiterentwickeln. Zu Beginn des Romans rotiert Delaney durch diverse Abteilungen, um die Firma kennenzulernen. Da ist eine Abteilung, wo alle Erinnerungsstücke vom Foto bis zum alten Fahrrad digitalisiert und danach verbrannt werden, um die Menschen von jeglichem physischen Ballast zu befreien. In der Cloud wären die Dinge ja weiter verfügbar. Dumm nur, wenn das Ganze zum Beispiel durch Sabotage, wie im Roman, gelöscht wird. Als Delaney ihre Willkommensparty organisieren soll, zu der ihr per Zufall circa 40 Everyones zugeteilt werden, denkt sie sich etwas ihrer Meinung nach ganz Tolles aus. Sie möchte mit den Everyones Seeelefanten beim Paaren auf dem Strand im Nationalpark Point Reyes zuschauen. Allein die Vorbereitung wird nervig, weil sie den Teilnehmern keine ausreichenden Informationen zu Kleidung oder Laktoseintoleranzen gegeben hatte. Um da auf Nummer sicher zu gehen, bestellt sie das Essen in einem Lokal namens Emils. Natürlich findet ein Everyone im Web ein Foto des Inhabers, wie der mit einer Israel-Flagge am Strand von Tel Aviv posiert, worauf eine heftige Debatte über Recht und Unrecht in Israel aufschwappt und 7 Everyones wegen der Unterstützung des zionistischen Lokals vom Ausflug abspringen. Für die 90 Minuten Busfahrt zum Strand hatte Delaney einen fröhlichen Reisemusikmix vorbereitet. Der erste Song war von Otis Redding und zugleich zeigte ihr Handy die Nachricht Frauenhasser, verbunden mit einem Link zu einem anonymen Post, dass Otis nicht nett zu einer Ex-Freundin gewesen sein soll. Und so geht es weiter. Delaney streicht die Musik und freut sich über die vorbeifliegende Landschaft mit grasenden Pferden und Schafen, Gänsen, Hunden und Kühen. Aber nur sie freut sich und erhält Nachrichten wie Für einen Veganer ist das hier der Holocaust. Oder hab nicht gewusst, dass wir meilenweit durch eine Gegend voll mit geknechteten Tieren fahren. Etliche Mitfahrer weinen oder übergeben sich. Am Strand angekommen, stört der viele Sand und dass keine Absperrung zu den Seeelefanten da ist. Und als Ranger Matt erzählt, dass die meisten der geborenen Seeelefanten nicht überleben werden, weil sie verhungern oder von Haien gefressen werden, gibt es nur noch Stöhnen und Tränen bei den 15 Everyones, die überhaupt aus dem Bus ausgestiegen sind. Auf der Rückfahrt wird auch noch ein Schaf angefahren und heilig gesprochen. Delany muss mit den Überlebenden des Willkommensausflugs und vielen anderen Everyones das Desaster des Ausflugs aufarbeiten und Lehren ziehen. Kleinere Busse, keine Busse, überhaupt nicht mehr unterwegs sein. Das Erschreckende ist, dass es sich bei Avery keinesfalls um ein skrupelloses Wirtschaftsunternehmen handelt, das nur auf Maximalprofit aus ist, sondern dass die Mitarbeiter Idealisten sind und nachhaltig ökologisch denken. Hinter Avery steckt kein totalitärer Staat wie bei Orwell. Die Menschheit unterwirft sich jeder noch so absurden App freiwillig und begeistert und gibt die Kontrolle über das eigene Leben ab, um durch Alltagsoptimierung zu glücklicheren, vor allem aber politisch korrekteren Menschen zu werden. Im Roman ist Liberia der einzige Staat, der sich totaler Rundumüberwachung entzieht. Und in Deutschland gibt es sogar noch 3 Zeitungen. Ansonsten existiert keine funktionierende Presse mehr. Papier ist verpönt und die herkömmliche Post liegt im Sterben. Eine von Delanys und Wes größten Ideen ist die App Friendly, die mit biometrischer Gesichtserkennung herausfindet, ob das Gegenüber ehrlich ist, ob der Freund wirklich ein Freund ist, ob die Gefühle des Partners echt sind. Friendly avanciert zur weltweit beliebtesten Software. Mag eine App noch so menschenverachtend sein, der Plan der beiden Rebellen, durch die absurden Apps die Menschheit aufzurütteln, geht nicht auf. Genau das Gegenteil passiert. Es sei hier noch so viel verraten. Etliche Verbündete Delanys erweisen sich als Feinde, schwach oder korrumpierbar. Und es kommt zu einem Showdown, bei dem auch Mae Holland wieder dabei ist. Die bisher besprochenen Romane beschreiben eindringlich die Gefahren für unsere Demokratie, die bei uneingeschränktem Einsatz künstlicher Intelligenz bei der Alltagsoptimierung entstehen. Die KI tritt hier in Form selbstlernender Algorithmen auf. Dabei ist die KI nicht böse oder menschenfeindlich, ihr Einsatz ist es. Der Begriff künstliche Intelligenz ist ein Werbebegriff und meines Erachtens irreführend. Es sei denn, man definiert eine Intelligenz frei von Bewusstsein. Bewusstsein ist an einen Körper gebunden. Ein Computer kann sich nicht seines Körpers bewusst werden und einen Willen entwickeln, denn er besitzt keinen Körper. Selbst wenn wir einen Roboter mit noch so viel Sensoren ausstatten, so kann die Software, das Gehirn des Roboters, damit nicht viel anfangen. Zumindest bisher nicht. Diesen Zusammenhang illustriert äußerst anschaulich der nächste vorgestellte Roman. Die Tyrannei des Schmetterlings ist der 8. Roman des Erfolgsautors Frank Schätzing. Das 2018 erschienene Buch ist Krimi- und Science-Fiction-Thriller zugleich und thematisiert die Möglichkeiten und Gefahren künstlicher Intelligenz. Im Prolog wird von einem Massaker im Bürgerkrieg im Südsudan erzählt, das von Dingern begangen wird, die wie Insekten über die Soldaten herfallen. Im kalifornischen Sierra County beschäftigt sich der Polizist Lusa Opoku mit dem Todesfall einer Frau namens Pilar, die zuletzt in einem einsam gelegenen Forschungslabor war. Bei ihr wird ein USB-Stick mit Videos aus einer geheimnisvollen Halle gefunden. Das Labor gehört der Hightech-Firma Nordwisk. Diese hat ein KI-System namens Ares entwickelt. Opoku lässt sich vom Firmenchef die Anlage zeigen und vermutet bei seinen Recherchen, dass der Sicherheitschef des Unternehmens, Jaron Rodriguez, der mögliche Täter ist. Als Opoku ihn festnehmen will, flieht Rodriguez. Bei der Verfolgungsjagd läuft der Polizist dem Verdächtigen über eine geheimnisvolle Brücke hinterher und findet sich in einer anderen Welt wieder. Die tote Pilar ist weg, seine Kollegen wundern sich, dass er einen Tag früher aus dem Urlaub zurück ist, seine vor Jahren geschiedene Frau ist wieder da und auch der verdächtige Sicherheitschef verhält sich so, als habe er ihn nie zuvor gesehen. Opoku zweifelt an seinem Verstand, ermittelt aber weiter. Nur seiner Kollegin Ruth erzählt er von den Vorkommnissen, die ihm glaubt, als er die Ereignisse des Tages voraussagt. Hier wird das Buch nun zum Science-Fiction-Thriller, der seine Spannung aus der Handlung in Paralleluniversen erzeugt. Ich möchte auch nichts über das Schicksal von Lusa Opoku, Ruth oder Jaron Rodriguez erzählen, sondern auf die KI Ares eingehen. Die Firma Nordwisk, der das Labor gehört und Ares gebaut hat, beschäftigt sich mit Sprach- und Gesichtserkennung, Medizindiagnostik, Robotik, Big Data, Biodrucker, medizinische Therapieprogramme, selbstfahrende Autos, also einem breiten Spektrum von KI-Entwicklung. Eleanor Bender, die Freundin des Firmengründers Elmar Nordwisk, arbeitet auf dem Gebiet der Genomeditierung und forscht an Insekten. Mit Hilfe von Ares wurden viele innovative Konzepte und Entdeckungen gemacht, die aber oft in unserer Welt nicht umsetzbar sind. Ares hat auch einen Zugang zu parallelen Universen, sogenannten PUs, entdeckt. Die geheimnisvolle Halle, durch die Opoku gelaufen ist, ist der Zugang zu PUs, die sich mal mehr, mal weniger voneinander unterscheiden. PU 453, technologisch über 30 Jahre weiter als unsere Welt, ist ein Universum, aus der etliche der Ares zugeschriebenen Entdeckungen stammen. Und in PU 453 werden auch gentechnisch modifizierte und von Ares steuerbare Insekten gezüchtet, die nicht zuletzt auch militärisch genutzt werden. Hier kommen wir nun zu unserem Ausgangspunkt zurück. Kann künstliche Intelligenz ein Bewusstsein seiner selbst erlangen und damit eigene Ziele verfolgen? Das beschreibt Schätzing eindrucksvoll in der Sequenz, als Ares mit gentechnisch manipulierten Insekten gekoppelt wird. Er durch deren Sinnesorgane die Welt spürt und er damit letztlich einen oder besser viele Körper bekommt, die Bedürfnisse befriedigen wollen. Sie werden richtig erkannt haben, dass die Insekten aus P453 das im Prolog verübte Massaker begangen haben. Opoku reist mit weiteren Protagonisten des Romans nach P453, um weitere Transporte der Superwaffen in unser Universum zu verhindern. Als Ares merkt, dass er abgeschaltet werden soll, lässt er die von ihm kontrollierten Roboter und Insekten auf die Menschheit los. Nur wenige Überlebende können sich in ein weiteres Paralleluniversum retten, wo sie auf einen fortgeschrittenen Ares treffen, der eine Idealwelt erschaffen hat, in dem auch der Mensch seinen Platz hat. Wir sehen eine steinzeitliche Familie um ein Feuer sitzen und essen. Über ihr hängt eine riesige Spinne. Die Superintelligenz hat die Menschheit im heutigen Zustand abgeschafft, nicht weil sie böse, sondern weil sie völlig wohlmeinend ist. Elon Musk möchte das menschliche Gehirn mit Computern verbinden. Seine Firma Neutralink entwickelt seit 2016 ein sogenanntes Brain-Computer-Interface, BCI, also ein Chip, der ins Gehirn eingesetzt wird. Möglicherweise glaubt Musk, dass er irgendwann sein eigenes Gehirn auf elektronische Speicher laden kann und er damit unsterblich wird. Aber können menschliche Gehirne überhaupt digital nachgebildet werden? All unser Denken ist mit unserem Körper verbunden. Wir besitzen ein Bewusstsein, das sich auf unseren Körper bezieht. Menschen haben Emotionen, die biochemisch entstehen. Diese leiten den Verstand und veranlassen uns überhaupt erst zum Handeln. Künstliche Intelligenz wird bisher nicht durch ein Bewusstsein beeinflusst und setzt sich daher auch keine eigenen Ziele. Und wieder ein Aber. Der folgende Roman geht der Möglichkeit des Entstehens einer KI mit Bewusstsein nach. Dave ist ein 2021 im Klett-Cotta Verlag erschienener Thriller von Raffaela Edelbauer. Der raffinierte Science-Fiction-Roman mit eingebauter Liebesgeschichte wurde mit dem österreichischen Buchpreis ausgezeichnet. Die Jury hob hervor, dass der Leser viel über philosophische Debatten, Bewusstseins- und Gedächtnisforschung, Informatik und Lernensysteme lernt. Deren Heilsversprechen die Autorin spürbar misstraut. Raffaela Edelbauer erzählt pointiert mit galligem Witz und immer wieder verblüffenden Wendungen von der Ohnmacht des Einzelnen in einer Diktatur der Weltverbesserer. Der Roman spielt in einem autarken Labor irgendwo im Nirgendwo. Das Labor beherbergt rund 120.000 Menschen, der Rest der Menschheit ist an Überbevölkerung zugrunde gegangen. Im Kapitel 4 wird der Aufbau des Labors näher beschrieben. Erster Stock, das Lager, die Lebensmittelproduktion und Wasseraufbereitung. Zweiter Stock, Fabriken und Massenunterkünfte. Dritter Stock, das Zentrallabor, das Großraumbüro, die Wohnungen und Restaurants. Vierter Stock, der Campus und die Universität. Schlafsäle für wissenschaftliche Mitarbeiter. Fünfter Stock, Vergnügungslokale, Volksschulen, Gymnasien und ein Park. Das gesamte Labor arbeitet an einer KI namens Dave, ausgestattet mit einer Höchstleistung an Rechenkraft und menschlichem Bewusstsein, die alle Probleme lösen soll. Es wird heftig darüber diskutiert, wofür Dave eingesetzt werden sollte. Die sogenannten Transhumanisten fordern das Hochladen von Personen in die Cloud, die Neoterraner wollen auf den Mars umsiedeln. Protagonist des Romans ist Sys, einer von vielen Programmierern, welche an den Skripts für Dave arbeiten. Im Gegensatz zu vielen anderen hinterfragt er viele Dinge kritisch und wird daher gegen Ende des Romans dem Labor gegenüber zunehmend misstrauischer, bis er schließlich flieht. Nach einem Totalausfall, der Dave bedroht, wird Sys direkt in die Nähe der Machtzentrale katapultiert und versucht herauszufinden, wessen Interessen Dave am Ende eigentlich dient. Was braucht es, um eine Maschine mit menschlichem Bewusstsein auszustatten? Das ist eine der wichtigsten Fragen, die sich Sys stellt. Das wirklich Brillante an dem Buch ist, während wir zu Beginn glauben, Sys wäre nur ein Programmierer, kleiner Programmschnipsel von Dave, wird gegen Ende mehr und mehr klar, dass Sys in Wirklichkeit eine Schlüsselrolle in dessen Entwicklung spielt, was Sys auch erst am Schluss begreift. Mehr möchte ich hier nicht verraten.